Was ist Wahrheit? Und ist der Glaube, dass es überhaupt eine Wahrheit gibt, nicht eine christliche Erfindung? In dem neuen Roman von Nora Bosson geht es um Deutungshoheiten in der Welt, darum, um es jetzt mal salopp zu sagen, wer die Wahrheit gepachtet hat. Ihr habt den ganzen Kontinent, Afrika ist damit gemeint, in eine Geschichte verwandelt, in einen Nebenzweig eurer Geschichte, so kritisiert ein afrikanischer Guide in dem Buch Die Kolonialländer und westlichen Demokratien. Was also ist Wahrheit und gibt es die überhaupt? Auch darüber spreche ich jetzt mit Nora Bosson. Guten Tag, Frau Bosson.
Guten Tag.
Ihr Roman spielt in Genf, in New York und in Burundi. Im Mittelpunkt steht die Ich-Erzählerin Mira, die für die UN arbeitet. Wer ist Mira?
Mira ist eine einigermaßen junge Frau, die für die Vereinten Nationen arbeitet, die in Burundi unter anderem für die sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission tätig ist. Und Mira hat zwei besondere Eigenschaften. Das eine ist vielleicht eher eine Besonderheit ihrer Biografie. Sie ist ein bisschen als Quereinsteigerin zu den Vereinten Nationen gekommen, wenngleich es in ihrer Kindheit Gründe gibt, warum sie sich dorthin gesehnt hat. Und es bringt sie immer wieder dazu, wie einmal ihr Vorgesetzter sagt, dass sie an den überraschendsten Orten auftaucht und damit ihre Gesprächspartner durchaus in Erstaunen versetzt. Daran schließt sich ein bisschen ihre andere Eigenschaft an, dass sie nämlich Menschen zum Reden bringt. Und zwar zum Reden jenseits des Protokolls, jenseits der vorgefertigten Antworten. Und das ist etwas, was sie besonders macht, was sie vielleicht zu einer umgekehrten Scheherazade macht. Nicht sie redet um ihr Leben, sondern sie lässt Menschen um ihr Leben reden.
Das ist ja auch vielleicht schon eine Poetologie. Also sie ist die geborene Zuhörerin und gibt den Geschichten, damit auch den Mehrdeutigkeiten, den Vieldeutigkeiten einen Raum, oder?
Ja, genau. Und das ist ja auch zum einen in ihrer Aufgabe als UNO-Mitarbeiterin wichtig. Und das ist das, was nicht allzu oft wirklich umgesetzt wird. Und die Frage nach etwas wie Wahrheit oder der Begriff Wahrheit im Rahmen einer Kommission, da geraten ja zwei Begriffe aufeinander, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch zusammenwirken. Das ist ja genau die Möglichkeit, diesen Raum zu geben und zuzuhören und die Geschichten zu hören und die Wahrheiten zum Hören zu bringen, die sonst untergehen würden und die vielleicht in einer instrumentalisierten Form von Wahrheit, in einer Staatswahrheit, kein Gehör finden würden.
Das heißt, es geht auch immer darum, wer sagt was und warum sagt er das? Welche Interessen verfolgt er damit? Ja, die Vereinten Nationen, die spielen natürlich in dem Buch eine zentrale Rolle und die stehen ja auch für den großen Menschheitstraum, in einer friedlichen Welt zu leben. Sie erzählen auch vom, ja, man kann fast sagen, vom Scheitern dieses Traums am Beispiel von Burundi. Ja, warum scheitert die UN, die doch so hehre Ziele hat? Versöhnung, Verurteilung des Bösen, Frieden, Nächstenliebe. Aber das funktioniert nicht.
Ja, es ist leider die Welt, in der wir leben, nicht immer ein so ganz schöner Ort. Und die hehren Ziele der Vereinten Nationen sind natürlich auch mit der Grund, warum sie scheitern. Oder sagen wir es anders, das Scheitern ist umso bitterer. Ich glaube, Scheitern gibt es überall. Und wenn wir im Alltag scheitern, wenn wir wirklich im Banalsten scheitern oder irgendein Ziel nicht erreichen, dann ist das für uns selbst ärgerlich. Aber wenn eine Institution, die sich dem Weltfrieden verschrieben hat, die sich dem Gedanken verschrieben hat, nie wieder das, was die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg getan haben. Wenn diese Institution scheitert, dann ist das natürlich ein absolut bitterer Blick in die Abgründe auch der Menschheit und die Frage, warum es eigentlich nicht möglich ist, dem Frieden mehr Raum zu geben als dem Krieg.
Und warum scheitert sie?
Mira oder die Vereinten Nationen?
Ja, Mira scheitert auch. Also sie verliebt sich in einen verheirateten Mann. Das geht natürlich auch nicht gut aus. Die Vereinten Nationen zunächst.
Das, was 1994 in Ruanda passiert ist, das war ein großes Scheitern der Vereinten Nationen. Denn dort passierte genau das, wogegen die Vereinten Nationen angetreten sind. Nämlich nie wieder ein Genozid, nie wieder ein Völkermord. Und die Vereinten Nationen waren vor Ort mit ihren Blauhelmsoldaten. Und man kann dort wirklich multikausal sehen, wie etwas schiefgehen kann. Es sind die Interessen von Staatenlenkern in westlichen Wohlstandsdemokratien, die ihre eigene Innenpolitik wichtiger nehmen als das Schicksal von 800.000 Menschen, die einem Völkermord zum Opfer fallen. Man kann auch immer noch absolut rassistische Motive sehen. Das heißt, das Überleben von ein paar Europäern, die in Kigali zu dem Zeitpunkt sind, ist das, was die europäische Presse interessiert, nicht was mit den Menschen dort vor Ort passiert. Das heißt tatsächlich so eine Mischung aus Blindheit, aus Interessen, die über andere Interessen gesetzt werden und sicherlich auch aus Verfahrensmängeln und aus einer Behäbigkeit einer Institution, die 1945 gegründet wurde und die vielleicht mit ihren Mitteln und Instrumenten nicht ganz mit der Zeit mitgegangen ist.
Da spielt auch eine Person eine wichtige Rolle in Ihrem Roman, der sehr hellsichtig ist, ein Warlord. Aimé heißt er. Was ist das für einer?
Aimé ist ein General, der in Burundi untergetaucht ist. Mira und er treffen sich immer wieder. Es ist die Figur im Roman, die Mira am besten durchschaut. Er trifft sie genau an den Punkten, wo es schmerzt und konfrontiert sie immer wieder mit der Frage, was eigentlich ihre eigene Schuld an dem Ganzen ist. Ob sie einfach nur als Zuschauerin oder kleine Weltverbesserin dorthin gekommen ist oder ob sie nicht eigentlich doch auch eine Verantwortung trägt und in dem Moment, in dem sie dieser Verantwortung nicht gerecht wird, sich mitschuldig macht.
Und damit steht Mira natürlich für alle Europäer, alle UN-Mitarbeiter exemplarisch.
Ja, und nicht nur für die UN-Mitarbeiter, denn das wird an einer anderen Stelle gesagt, was ist denn die Alternative? Sollen wir jetzt Biogemüse in unserem Vorgarten anbauen und den Frieden zu Hause feiern? Machen wir es damit besser? Also tatsächlich die Frage, wie weit ist auch in den vergangenen Jahrzehnten, ich bin 37, ich gehe nicht ganz so weit zurück, man kann sicherlich noch Jahrhunderte weit zurückgehen. Wie groß ist die Arroganz? Was sind Menschenrechte in einer Welt, in der tatsächlich nicht alle Menschen immer zu Menschen gezählt werden? Und ich meine, das ist etwas, was, ich glaube, die deutsche Geschichte in ihrer absoluten Katastrophalität gezeigt hat, wie es möglich ist, dass Menschen andere Menschen zu Nicht-Menschen abstempeln, aber das ist etwas, was ansatzweise immer wieder passiert. Und das ist die Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen müssen und das, was wir immer wieder hinterfragen müssen, wie das passieren kann.
Und die schillernde Person Aimé, die erklärt Mira auch, ja, das im Grunde das Scheitern des Christentums. Er sagt, ich zitiere das mal, euer Christus konnte die Schuld eben nicht allein auf sich nehmen. Es gibt immer noch jemanden darunter, aber was soll das für ein Glaube sein? Ich nehme die Schuld der Welt auf mich und er nimmt sie und hat noch einen Lakaien, der sie trägt, nämlich die eigene Schuld, den Erlöser verraten zu haben. Judas ist damit offensichtlich gemeint. Ja, was meint er denn damit?
Naja, Aimé gibt sich selbst durchaus immer wieder in christlicher Gestalt. Er nennt sich selbst den sozusagen herausredigierten Evangelisten. Er problematisiert eigentlich die Frage, was ist dieses Heilsversprechen, wenn es sich nur einlösen lässt durch die Tat von Judas, durch die Tat von jemandem, der daraufhin immer weiter verdammt wurde. Und er parallelisiert es ein wenig mit der Schuldfrage, die sich für die Regionen stellt. Ihr kommt als diejenigen, die als Christus am Kreuz sterben wollt, aber wer trägt wirklich die Schuld und wer ist sozusagen derjenige, der noch darunter steht? Und sich selbst in dem Gewand der Befreiung des Friedensbringers zu zeigen, ist natürlich eine ganz schöne Vorstellung. Aber wer ist sozusagen derjenige, der sich krumm machen muss? Derjenige, der mit der eigenen Schuld nicht mehr klarkommt und sich am Ende aufhängt?
Wir kommen da mit unserem hehren Vokabular von Versöhnung und Frieden und schauen damit auch auf die Menschen herab, die wir damit beglücken wollen?
Naja, zum Teil zumindest. Es ist eine Frage, wie etwas erzählt wird, wie bestimmte Schuldzusammenhänge erzählt wird. Und gleichzeitig kann man natürlich auch einen positiven Rassismus daran sehen, zu sagen, alles, was da passiert, ist nur das Ergebnis der Kolonialmächte. Denn in dem Moment würde man auch wieder sich in einer absolut paternalistisch überheblichen Weise über die Freiheit von anderen Menschen, die nicht Europäer sind, hinwegsetzen.
Aimé sagt noch etwas zum Judaskuss, über den wir gerade sprachen. Das, was wir uns zu Schulden kommen lassen, ist nicht der Judaskuss, sondern dass wir uns davor drücken, dass wir dem Moment ausweichen, in dem wir den Messias verraten müssen, weil wir der Aufgabe nicht gewachsen sind. Wie meint er das?
Da spricht er eigentlich direkt zu Mira, denn Miras Aufgabe ist es in dem Fall, Aimé zu verraten. Das ist ihre Aufgabe, die immer wieder auch von ihren Kollegen der Vereinten Nationen von ihr gefordert werden. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden ist das Verhältnis zwischen Jesus und Judas. Und in der Form hat Aimé die Rolle von Jesus. Und Miras Schuld in diesem Roman besteht unter anderem darin, dass sie sich nicht traut, Judas zu sein und Jesus zu verraten.
Aimé lebt im Untergrund. Sie wird mit verbundenen Augen zu dem Ort geführt, wo er lebt. Dort spricht sie dann mit ihm und sie verrät ihn eben nicht. Warum ist das denn feige, das nicht zu tun?
Es ist nicht feige. Es ist die Frage danach, welche Aufgabe sie übernimmt, welche Rolle sie spielt und welche Notwendigkeit der Geschichte sie ablehnt und wo ihre eigenen privaten Interessen gegen die Interessen vielleicht dort in einem bestimmten Entwicklungs- und Versöhnungsprozess auch stattfinden müssen. Das heißt, sie verweigert sich damit im Prinzip der Erfüllung der Geschichte.
Ganz schön gemein, da schicken sie ihre Mira aber in eine ganz schöne Zwickmühle. Das heißt, sie findet den Emil durchaus attraktiv und kann auch sein Denken, sein sehr intelligentes Denken verstehen. Das bringt sie dann dazu, sie eben nicht zu verraten, was sie eigentlich tun müsste, um wieder Ordnung ins Land zu bringen.
Ja, ganz genau. Aber ich glaube, Protagonisten, die in Zwickmühlen sitzen, sind umso erzählenswerter. Und genau dieses Dilemma, aus dem sie nicht herausfindet und was sie immer weiter verfolgt, ist ja etwas, was genau dieses Nachdenken und diese Zweifel über ihre eigene Verantwortung antreibt und was es bis zum letzten Grund bringt eigentlich.
Sie verknüpfen diese beiden Ebenen faszinierend in Ihrem Roman. Einmal lassen Sie den Leser um die weite Welt reisen, New York, Burundi, Genf, da geht es um Weltpolitik. Wir reisen aber auch in das Innenleben Ihrer Ich-Erzählerin, so wie wir es gerade angedeutet haben, Mira, die auch etwas verloren wirkt. Sie hat ein Verhältnis mit dem verheirateten Mann Milan. Das ist auch eine lange Geschichte, die mit ihrer Biografie zu tun hat. Daraus wird dann nichts. Am Ende bleibt ihr nichts anderes übrig, als die Welt zu retten, weil sie selbst so verloren ist. Das ist ein bisschen ironisch gemeint am Ende, oder wie ist das?
Es ist, ich glaube, nicht ironisch gemeint, es ist eher melancholisch gemeint. Es ist ein Moment des totalen Verlusts. Ich glaube, das, was man an Stärke in diesem Moment sehen kann, ist das Eingeständnis dieses Verlusts. Und das ist etwas, so leicht das klingen mag, aber ich glaube, das ist etwas, woran wir sehr, sehr oft scheitern. Dass wir Verlust erleben und diesen Verlust verdrängen und nicht eingestehen, dass er geschehen ist. Und genau in dem Moment, in dem sie gerät, ist nämlich das zu verstehen. Und in dem Moment macht sie sich aber auch frei von all dem und kann eigentlich jetzt überhaupt weitergehen.
Ist ja auch nicht so einfach, sich dem Verlust zu stellen. Eine Lebensaufgabe, also das kann man durchaus auch verstehen und mit Mira mitfühlen, da in diesen Momenten.
Ganz sicher.
Mira, du musst sie schonen, die Geheimnisse. Sie gehen so leicht kaputt und wenn du sie einmal enthüllt hast, kannst du sie nie wieder zurückbringen. Das sagt Milan. Was bleibt denn am Ende, demütig zu akzeptieren, dass die Welt sich weigert, verstanden zu werden und wir nur Geschichten erzählen können, wie sie das als Autorin tun, um dem Geheimnis einen Rahmen zu geben?
Ja, ich habe es in einem Gedicht mal anders formuliert, dass was sagen schon Zeilen, man geht auch einem Rätsel nicht durch seine Lösung auf dem Grund. Ich glaube, das ist es, das Geheimnis auszuhalten, die Ambivalenz auszuhalten und auszuhalten, dass wir immer nur Geschichten erzählen können, dass wir auch unsere eigene Biografie mit Leerstellen erzählen. Das, was wir tun können, ist, die Ehrlichkeit zu probieren, soweit wir es können. Und zum anderen tatsächlich mit uns selbst in gewisser Weise ins Gericht gehen und zu fragen, wo wir eigentlich in der Welt stehen und welche Verantwortung wir tragen, beziehungsweise welche Schuld wir durch Blindheit auch mitnehmen.
Also Ambivalenzen auszuhalten, das ist sicher eine Kernfrage, denn wir haben ja im Grunde doch alle die Sehnsucht nach gegenüberstehenden Kategorien, Opfer, Täter, Gut und Böse. Das wollen wir, dass die Welt so einfach ist, aber das klappt überhaupt nicht, oder?
Das klappt in der Vorstellung mal sehr, sehr gut. Also natürlich ist eine in Gut und Böse geteilte Welt sehr überschaubar, lässt uns wahrscheinlich auch besser schlafen, auch wenn wir natürlich immer auf der Seite des Guten stehen und uns das Böse unglaublich wütend macht, was uns dann 5 Minuten Schlaf kostet. Das Problem ist aber, dass ich mutmaßen würde, dass keiner von uns nur gut ist. Und selbst jene, die ich persönlich bewundern würde, weil sie aus meiner Sicht sehr gute Dinge tun, sind nicht nur gut. Das in uns selbst auszuhalten, das geht wieder in die Richtung, dass wir bestimmte Dinge akzeptieren müssen und erst dann Möglichkeiten haben, aus dieser Kenntnis heraus zu handeln und uns zu verhalten zur Welt.
Vielen Dank, Nora Busson. Ihr Roman Schutzzone durchleuchtet die großen Begriffe wie Wahrheit, Moral, Frieden, Schuld oder auch Versöhnung. Und sie schildert die Fallen der Selbstgefälligkeit, wenn wir diese Begriffe verwenden und anderen mit ganz bestimmten Macht- und Herrschaftsinteressen überstülpen. Schutzzone ist ein Buch, das Resonanzräume für das Erzählen von Geschichten öffnet, die einen skeptisch machen, wenn sie Deutungshoheiten ausnutzen und Vieldeutigkeiten unterdrücken. Hören Sie also der Autorin zu, lesen Sie unbedingt ihr Buch, der Roman Schutzzone von Nora Busson, ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 330 Seiten und es kostet 24 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.